Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Ungelöste Territorialkonflikte in Europa sind heute ein Schwerpunkt in dieser Sendung. Wir sprechen gleich mit unserem Ukraine-Korrespondenten über die Lage im Separatistengebiet, wo seit Mitternacht eine Waffenruhe gilt. Außerdem berichten wir über den Streit um Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer. Die Türkei, Zypern und Griechenland kämpfen dort um die Ausbeutung von Gasvorkommen und aktivieren dafür sogar ihre Streitkräfte. Und wir schauen 5 Monate vor dem Auslaufen der Brexit-Übergangsbestimmungen auf die britische Landwirtschaft. Dort wächst die Sorge vor dem freien Fall. Seit 6 Jahren kämpfen ukrainische Regierungstruppen im Bergbaurevier Donbass gegen die von Russland unterstützten Aufständischen. Dabei hatten die Konfliktparteien bereits 2015 einen anderen Weg vereinbart. Unter deutsch-französischer Vermittlung wurde damals in Minsk ein Friedensplan unterzeichnet, der einen Waffenstillstand und dann eine schrittweise Reintegration der Region in die Ukraine vorsieht. Bundeskanzlerin Angela Merkel damals.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben eine umfassende Implementierung von Minsk vereinbart. Aber die konkreten Schritte müssen natürlich gegangen werden und es werden noch große Hürden vor uns liegen.
Tja, große Hürden werden vor uns liegen. Die Skepsis damals war berechtigt. Umgesetzt wurde das Papier bislang nicht. Gut 2 Dutzend Versuche für eine vollständige Waffenruhe sind in den vergangenen Jahren jeweils schon nach kurzer Zeit gescheitert. Um Mitternacht haben beide Seiten nun den nächsten Versuch gestartet. Peter Sawicki ist unser Ukraine-Korrespondent. Herr Sawicki, was wissen Sie aktuell darüber, ob bzw. wie diese Vereinbarung auch eingehalten wird?
Also zumindest gibt es, Herr Noll, bisher keine gegenteiligen Meldungen. Also in dem Sinne, dass der Waffenstillstand, die Waffenruhe, die vereinbart wurde, die gilt seit Mitternacht, dass die gebrochen wird bis dahin. Medien, Agenturen in der Ukraine, sie hatten mehrfach die Armee zitiert, wonach Punkt Mitternacht, wie es hieß, die Situation an der sogenannten Kontaktlinie unter Kontrolle sei. Und auch vor wenigen Minuten gab es im Prinzip noch einmal eine Auffrischung dieser Bestätigung. Da hat die Agentur Ukrinform die ukrainische Armee zitiert, wonach es eben den Befehl zur Einhaltung der Waffenruhe gegeben habe. Letztlich muss man sagen, dass bei diesem Thema oft Informationen nur sehr langsam hereinkommen. Ausländische Medien zitieren zum Teil jetzt erst die Ankündigung der ukrainischen Armee von gestern Abend, heute, also ab Mitternacht, Maßnahmen zur Waffenruhe umzusetzen. Die OSZE, die ja den Konflikt beobachtet, die hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Sie erstellt in der Regel auch erst ihre täglichen Lageanalysen einen Tag später. Das heißt, das, was heute passiert, werden wir aus Sicht der OSZE erst morgen erfahren. Und dann dürfte man auch im Übrigen wissen, ob Vorwürfe der ukrainischen Armee in Bezug auf die Rebellen in Donetsk und Lugansk stimmen, denn demnach habe es gestern, also kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe, mehr als 12 Schusswechsel bzw. Angriffe von Seiten der besetzten Gebiete gegeben, wie es heißt. Es seien auch neue Minen mit Fernzünder gelegt worden. Ob das stimmt, das muss man eben abwarten. Fest steht ja nun, dass es ja eben seit Mitternacht all das nicht mehr geben soll. Die Waffenruhe, die besagt ja eine Einstellung jeglicher Kämpfe, also mit Blick auf schwere Waffen, auch auf Scharfschützen, den Rückzug schwerer Waffen aus besiedelten Gebieten. Und neu hinzugekommen ist, wenn man so will, die Tatsache, dass man eine Erwiderung von Schüssen nur durch die oberste Kommandoebene sich genehmigen lassen kann. Und auch Drohnen sollen für die Aufklärung jetzt nicht mehr eingesetzt werden. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, was das Ganze noch mit sich bringt.
Am Wochenende gab es nicht nur diese Vorfälle, von denen Sie berichtet haben, sondern die Präsidenten Russlands und der Ukraine haben vor Beginn der Waffenruhe telefoniert. Kann man an diesem Vormittag schon einschätzen, ob dieser Anlauf für eine dauerhafte Waffenruhe erfolgreicher sein wird als die 2 Dutzend immerhin davor, die jeweils nach kurzer Zeit ja gescheitert sind?
Ja, Sie sagen es, die Erfahrung lehrt, dass man zumindest skeptisch sein muss. Bezeichnet ist im Übrigen auch, dass die ukrainischen Medien vergangene Woche, als diese Verkündung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verkündet wurde, dass da sehr zurückhaltend darüber diskutiert wurde, dass das kaum eine Rolle gespielt hat in den Nachrichtensendungen. Dennoch gibt es natürlich die Hoffnung, dass es eine stabile Ruhe diesmal geben soll, auch mit Blick auf diese gerade erwähnten 9 erweiterten Punkte. Mit Sicherheit kann man sagen, dass im Vorfeld so ein bisschen hinter den Kulissen intensiv gesprochen wurde im sogenannten trilateralen Format. Also die Ukraine, Russland, OSZE sind da mit dabei. Das kann ein Zeichen für Ernsthaftigkeit, für Entschlossenheit sein. Zumindest kann man auch sagen, dass das eine Voraussetzung natürlich ist für ein neues Normandie-Gipfeltreffen. Das sollte ja eigentlich schon im April stattfinden, also ein Gipfeltreffen zwischen den erwähnten Präsidenten Zelensky und Putin, ebenso wie Angela Merkel und Emmanuel Macron als Vermittler. Und wir werden sehen, ob vielleicht in absehbarer Zeit ein neuer Termin für den Gipfel in Erwägung gezogen wird.
Der russische Präsident Wladimir Putin, der kritisierte gestern das Vorhaben der Ukraine, im Herbst Regionalwahlen zu organisieren. Was stört Russland an diesem Plan?
Also Putin sagt, das Ganze sei eine Verletzung, ein Widerspruch gegen das Minsker Abkommen und ein Schritt, der die nächsten Schritte zum Frieden untergräbt. Dazu muss man sagen, dass die Ukraine im Prinzip regulär Kommunalwahlen abhalten will, und zwar in den Gebieten, die sie letztlich kontrolliert. Nach 2015 ist der nächste Termin einfach dieser Herbst 2020. Von Russlands Seite aus dürfte das ein Versuch sein, den Fokus auf die Ukraine zu lenken, zu zeigen, dass in Kiew die eigentlichen Blockierer des Friedensprozesses sitzen, aus russischer Sicht in diesem Fall. Und es ist ja auch die Hauptforderung Moskaus seit Monaten, dass den politischen Anführern man von ukrainischer Seite aus auf Augenhöhe begegnen soll, dass man die also de facto diplomatisch aufwerten soll. Und das ist natürlich in der Ukraine alles andere als unumstritten. Im Prinzip ist das innenpolitisch so kaum durchsetzbar. Und dazu soll eben auch gehören, aus russischer Sicht, dass Kommunalwahlen in allen Gebieten der Ukraine möglichst bald durchgeführt werden sollen, also auch im Donbass. Und hat Russland ja letztlich auch klare Vorstellungen. Und da ist ja unter anderem eben umstritten, wann die Ukraine sozusagen auch die Kontrolle über ihre Ostgrenzen, wenn man so möchte, Richtung Russland erlangen soll. Da gibt es noch viel Unklarheiten, auch bei der Interpretation des Minsker Abkommens bzw. der sogenannten Steinmeier-Formel.
Noch ganz kurz, Kritik aus Moskau gab es auch an einer Initiative der Ukraine, den Friedensplan neu zu verhandeln. Welche Bedeutung hat dieser Friedensplan eigentlich 5 Jahre später noch?
Also er ist zumindest nach wie vor die bisher konkreteste Verhandlungsgrundlage, die es gibt zwischen all diesen Konfliktparteien. Und auf Grundlage des Minsk-Abkommens kann man sagen, dass zumindest weitere nennenswerte Schritte noch vollzogen werden können. Stichwort Gefangenenaustausch, Stichwort Demilitarisierung oder eine Erleichterung des Alltags für die Menschen in den besiedelten Gebieten. Ob das derzeit tatsächlich zu einer wirklich umfassenden politischen Lösung führen kann, was ja eben, wie gesagt, auch in der Ukraine innenpolitisch umstritten ist, das muss man abwarten. Da ist durchaus Skepsis angesagt.
In der Ostukraine ist um Mitternacht eine Waffenruhe in Kraft getreten. Einschätzungen waren das dazu von unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Besten Dank. Was die Geologen vor vielen Jahren im östlichen Mittelmeer entdeckt haben, lässt Energiepolitiker in der Region träumen. Mit den Erdgasvorräten dort könnten die Anrainerstaaten ihren Bedarf für einen nahezu unbegrenzten Zeitraum decken. Wo so viel Reichtum lockt, ist das Konfliktpotenzial groß. Zu sehen ist das aktuell, wie sich die Türkei auf der einen und Zypern und Griechenland auf der anderen Seite um die Ausbeutung dieser Gasvorkommen streiten. Die zyprische Regierung hat im vergangenen Jahr bereits erste Förderverträge mit großen Energiekonzernen geschlossen, doch Ankara bestreitet, dass Nikosia dazu das Recht hatte. Die türkische Regierung lässt in umstrittenen Gebieten nun ebenfalls nach Gas bohren und sie hat, wie Griechenland, Militärschiffe in die Region entsandt. Von den USA und den EU-Partnern wird diese Eskalation aufmerksam verfolgt. Es wäre ein schwerer Fehler, so Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Richtung Ankara, die Sicherheit im Mittelmeerraum in die Hände anderer Akteure zu legen.
Ce serait une grave erreur que de laisser notre sécurité en Méditerranée aux mains d'autres acteurs.
Frankreichs Staatspräsident Macron, die deutsche Ratspräsidentschaft, versucht nun zu vermitteln. Thomas Bormann über einen für Europa gefährlichen Territorialkonflikt.
Seit fast einem halben Jahr, seit Februar schon, forscht das türkische Bohrschiff Yavuz südwestlich der Küste Zyperns nach Gas- und Ölvorkommen unter dem Meeresboden. Das Seegebiet liegt zwischen Zypern und Ägypten in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns. Die Türkei aber erkennt die Republik Zypern nicht an und damit auch nicht deren ausschließliche Wirtschaftszone. Die türkische Regierung behauptet, das Seegebiet gehöre zum türkischen Festlandsockel und zudem sei die Türkei beauftragt, die Interessen der türkischen Zyperer zu vertreten. Kyriakos Kouchos, der Regierungssprecher der Republik Zypern, schüttelt den Kopf. Das sind Ausreden, sagt er, die Türkei verstoße gegen internationales Recht, darauf müsse die EU nun endlich deutlich reagieren.
Wir brauchen härtere Sanktionen, wir brauchen härtere Maßnahmen, um die Türkei davon abzuhalten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzugreifen.
Ja, Zypern sieht sich von der Türkei angegriffen und von der EU weitgehend im Stich gelassen.
Um ehrlich zu sein, bis jetzt haben wir nicht gesehen, dass die Europäische Union wirklich ihre Grenze verteidigt. Diese Grenze wird von Zypern und Griechenland gebildet und wir sind Mitgliedstaaten. Wir sind die Grenzen.
Zypern hat nicht die Mittel, die eigenen Grenzen wirksam zu schützen. Griechenland hingegen hat eine starke Marine und hat auch bereits angekündigt, diese notfalls einzusetzen, falls türkische Bohrschiffe auch in griechische Gewässer eindringen sollten. Und die EU? Die EU hat zwar in zahlreichen Erklärungen die Bohraktivitäten der Türkei in fremden Gewässern verurteilt, sie hat auch Sanktionen verhängt, allerdings tun die der Türkei nicht wirklich weh. Die Sanktionen beschränken sich weitgehend darauf, dass zwei Manager eines türkischen Energiekonzerns nicht in die EU einreisen dürfen. Kyriakos Kouchos, der zyprische Regierungssprecher, verlangt deutlich mehr.
Wir denken, es müssen nicht nur mehr Namen von Personen und Firmen auf die Liste, sondern wir müssen die Sanktionen ausweiten auf die Wirtschaft, auf den Handel und andere Bereiche.
Sanktionen, die der Türkei wehtun, weil die Türkei wirtschaftlich abhängig ist von der EU. Dieses Druckmittel müsse die EU endlich nutzen, um die Türkei in die Schranken zu weisen. Das fordern nicht nur Zypern und Griechenland, sondern auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der die Türkei nicht nur wegen der Bohrungen im östlichen Mittelmeer kritisiert, sondern auch wegen ihres militärischen Vorgehens in Libyen. Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis war begeistert nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit seinem Amtskollegen Macron am vergangenen Donnerstag in Paris. Das Engagement Frankreichs unter der Führung des Präsidenten Macron ist ein Lichtblick bei all den beängstigenden Entwicklungen in der Region. Vor allem, so betonte Zyperns Präsident Anastasiadis, vor allem, weil die EU bisher immer nur abwesend war. Mit Sanktionen könnte die Türkei zum Abzug ihrer Bohrschiffe bewegt werden. Ohne Sanktionen aber könnte sich der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland so weit zuspitzen, dass beide Seiten ihre Marine einsetzen. Der zyprische Regierungssprecher Kouchos sagt, natürlich hoffe er, dass es nicht zum Krieg komme. Aber um das zu erreichen, müsse die EU handeln. Die Aufgabe für die deutsche Ratspräsidentschaft sei, so Kyriakos Kouchos, ganz einfach, die Rechte Europas schützen und das durchsetzen, was in den europäischen Verträgen steht, zum Beispiel, dass die Grenzen Europas geschützt werden. Das sei jetzt Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft.
Sie müssen alles tun, was auch immer nötig ist, um das Recht der Europäischen Union zu verteidigen. Und Zypern ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union.
Betont der Regierungssprecher der Republik Zypern, Kyriakos Kouchos, und hofft, dass das türkische Bohrschiff Yavuz möglichst bald aus den zyprischen Gewässern abzieht.
Informationen waren das von Thomas Bormann. Seit einem Jahr ist der britische Premierminister Boris Johnson im Amt. Die Zeugnisse, die ihm die Presse zu diesem Jubiläum ausgestellt hat, fielen bescheiden aus. Mit großen Problemen hat seine Regierung nicht nur bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu kämpfen, sondern auch bei Johnsons Kernthema, dem Brexit. Fünf Monate vor dem Auslaufen der Übergangsphase gibt es keine Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Es droht der große Knall zum 1. Januar. Das sorgt nicht zuletzt die Landwirte im Königreich. Es geht um hunderttausende Arbeitsplätze und das Wohl der Tiere, um die sich die Landwirte kümmern. Lukas Scheidt hat einen Bauern in Wales getroffen.
Mit zwei schweren Eimern in den Händen steigt Brian Bone über den Zaun zu seinen Schafen. Die Tiere blöken, denn es ist Fütterungszeit. Und so bildet sich schnell ein wolliger Schafspulk um den 60-jährigen Landwirt. Auf den saftig grünen Hügeln am Rande des Brecon Beacon National Park im Süden von Wales kümmert sich Brian um rund 1500 Schafe und 200 Kühe für die Fleischproduktion. Es ist ein sehr traditioneller und simpler Beruf mit niedrigem Lohn, aber es ist auch ein Lebensgefühl. Entweder du liebst es oder du hasst es. In letzter Zeit fällt es Brian Bone immer schwerer, die Landwirtschaft zu lieben. Die ungewisse Zukunft der Branche macht ihm zu schaffen, denn er fürchtet die Auswirkungen des Brexits und das Ausscheiden des Königreichs aus dem Binnenmarkt der EU. Wir machen uns Sorgen, dass wir unsere Produkte nicht mehr in die EU verkaufen können. Brian Bones Lamm- und Rindfleisch wird nämlich zu großen Teilen exportiert. Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist enorm wichtig für die britische Wirtschaft. 2019 wurden Agrarprodukte im Gesamtwert von 26 Milliarden Euro aus Großbritannien ins Ausland verkauft. Fast drei Viertel davon in die Mitgliedsländer der EU. Falls es kein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt, droht dieser Anteil mit dem Ende der Übergangsfrist im Dezember 2020 kleiner zu werden oder gar ganz wegzufallen. Für Exporte in die EU wären dann Zölle fällig. Dafür macht Brian Bone auch seine eigene Regierung verantwortlich. Es geht hier nicht nur um ein paar Lebensmittel. Es sind riesige Mengen, die dann an der Grenze auf den Transport warten müssen. Und weil die Regierung das Problem nicht löst, kann die Ware nicht exportiert werden, da Zölle sie verteuern. Deswegen will Premierminister Boris Johnson zukünftig Handelsabkommen mit Drittstaaten abschließen. Mit Australien und den USA wird bereits verhandelt. Dorthin könnte britisches Fleisch künftig zollfrei exportiert werden. Jedoch würden solche Abkommen vermutlich auch Billigimporten mit niedrigeren Standards die Tür zum britischen Markt öffnen. Um britische Produkte wettbewerbsfähig zu halten, müssten die Kosten- und Produktionsstandards in Großbritannien gesenkt werden. Das hätte wiederum Auswirkungen auf das Tierwohl und die Natur. Dabei gibt es aber ein Problem. Aktuell lasse das Gesetz eine Reduzierung der Produktionsstandards nicht zu, betont Agrarwissenschaftler David Rose von der University of Reading.
Our farmers, particularly producing meat, would have to compete.
Vor allem Fleischbauer müssten also mit ihrer hohen Qualität und hohen Preisen in den Wettbewerb gehen. Sie könnten nicht mit Brasilien oder Argentinien und deren niedrigen Tierhaltungsstandards konkurrieren. Deswegen wird auch über ein Verbot für die Einfuhr von Billigware diskutiert. Jedoch hat das britische Parlament, in dem Boris Johnsons Tory-Partei die Mehrheit hat, erst kürzlich einen Gesetzeszusatz abgelehnt, der Billigimporte grundsätzlich verboten hätte. Ohnehin seien solche Ausnahmen für bestimmte Produkte eher unrealistisch, sagt Agrarforscher David Rose. Bei Freihandelsabkommen würde über alle Waren geredet. Aus Sicht des Wissenschaftlers ist ein Abkommen mit der EU die beste Lösung. Und je weniger sich dadurch im Vergleich zur aktuellen Situation ändern würde, desto besser für die britischen Landwirte.
It needs a trade agreement that maintains low tariffs or zero tariffs with the EU.
Wir brauchen ein Freihandelsabkommen mit der EU, das niedrige oder gar keine Zölle vorsieht. Es muss die Landwirte davor schützen, von Billigimporten erdrückt zu werden. Es muss die Produzenten berücksichtigen und die britischen Standards aufrechterhalten. Das sehen auch der Dachverband der walisischen Farmer und Brian Bone so. Landwirt Bone ist überzeugt, dass die EU die Qualität der Lebensmittel besser schütze als die britische Regierung.
Die britischen Landwirte fürchten die Folgen des Brexit. Lukas Scheidt berichtete aus Wales. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.